Zugchef Primchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhammer-Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Bremchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Herthaner-Podcasts und ich freue mich heute erstens über einen Heimsieg gegen Stuttgart und zweitens auf den Andreas in Zeven. Ich grüße dich.
Moin.
Moin, ja. Das hatten wir in der ersten Folge mit dir auch.
Ich ja, weiß. Mehr gibt es bei Norddeutschen nicht. Das weißt du doch.
Ich wäre eigentlich enttäuscht gewesen, wenn du was anderes gesagt hättest.
Genau.
Ich freue mich, dass wir heute über einen Sieg reden können, aber ich sage dir das Gleiche nochmal, was wir schon im Vorgespräch gehabt hatten. Ich hasse Hertha auch ein bisschen dafür, weil ich hatte eigentlich mich mit diesem Abstieg schon abgefunden. Abgewusst, ey, 6 Spiele Relegationsplatz, so wie die ganze Saison gespielt haben, das schaffen die nie. Und jetzt geben die mir wieder Hoffnung. Und ich habe Angst, dass diese Hoffnung dann im zweiten Schritt wieder enttäuscht wird. Und ich will das alles nicht mehr. Wie geht's dir?
Naja, du hast ja meinen Tweet retweetet, das können wir ruhig öffentlich machen. Da habe ich ja geschrieben, der Wahnsinn geht mindestens noch eine Woche weiter. Was wollen wir machen? Es ist ja, na klar ist das so. Ich habe auch gedacht, ja gut, heute gibt es eine Klatsche und dann war es das auch fast schon rechnerisch. Aber wenn sie so wie heute spielen, dann können sie auch in Köln gewinnen.
Ich meine, mal ernst, natürlich habe ich mich über den Sieg gefreut. Es ist schon, also das war jetzt mit dem Augenzwinkern gesagt. Aber so nach 4 Jahren, ich habe irgendwie das Gefühl, man ist als Fan langsam ausgebrannt. Und der eine oder andere hat ja schon mal bei Twitter geschrieben, mein Gott, dann sollen sie jetzt endlich absteigen, damit das endlich mal vorbei ist. Weil nach der Leidenszeit in der letzten Saison gehst du ja auch immer nur wieder weiter, bist irgendwie immer abgeschlagen. Und dann hast du dann doch jetzt aktuell 3 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. 9 Punkte sind noch zu vergeben. Und dann denkt man sich, naja, also möglich ist es schon noch.
Also hier in meiner Gegend, ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt, ich wohne ja so auf der Schnittstelle zwischen Werderland und HSV und speziell die Hamburger sagen auch, ja, das erinnert sie sehr an die Geschichte ihres eigenen Vereins, bevor sie dann endgültig abgestiegen sind, haben sie auch 3-4 Jahre lang um den Abstieg gebettelt sozusagen, sind ja mehrfach in der Relegation gewesen und dies und das, wir kommen da nachher glaube ich ja noch drauf, aber ja, man ist emotional ausgebrannt inzwischen, das ist leider so, das ist schwierig.
Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die war am 23. April, das ist schon ein bisschen her. Ich habe dann einige Tage in der Schweiz verbracht, habe mein Patenkind besucht, das war auch eine schöne Sache. Und genau in dieser Zeit hat dann Hertha in München gespielt. Es ist ein 0-2 geworden durch Gnabry und Coman in der 69. beziehungsweise 79. war es dann halt doch die übliche Auswärtsniederlage, die man sich denken konnte oder eigentlich erwarten durfte. Ich will natürlich nicht über dieses Spiel mehr weiterreden, abgesehen davon, dass ich es ja sowieso nicht gesehen habe. Nichtsdestotrotz, hast du ein bisschen was mitgenommen aus dem Spiel, wo du gesagt hast, da kann man vielleicht doch gegen Stuttgart aufbauen, denn immerhin, wir hatten Trainerwechsel, es war jetzt wieder ein Spiel mit Paul Dardai. Was hast denn du mitgenommen?
Ja, ich fand, die Ansagen, die er gemacht hat, hat er ja komplett umgesetzt. Er hat in der Woche vor dem Bayern-Spiel komplett auf das Defensivtraining gesetzt und das hast du einfach gesehen. Sie haben lange gut gestanden und den Fehler hat dann auch nicht die Hintermannschaft gemacht, sondern eben Boetius mit seinem völlig bescheuerten Fehlpass, der das 0-1 eingeleitet hat. Also da habe ich mir gedacht, wer gegen die Bayern so lange defensiv so gut steht, der kann das auch gegen Stuttgart. Und als er dann diese Woche gesagt hat, so und jetzt trainieren wir die Offensive, wir werden ja gleich zum Spiel kommen, habe ich gedacht, naja gut, wenn er das wieder so umsetzt, was er vor dem Bayern-Spiel gesagt hat, dann kann das alles funktionieren. Es gab aber 2 Momente, die sind ja auch abgefeiert worden, ich habe da glaube ich auch was zu getweetet, als nämlich Ibrahim Marza und wie heißt der andere? Clemens, ist egal. Also als die beiden jungen Burschen eingewechselt worden sind. Das sind ja wieder 2, die er dann, er hat ja vorher auch gesagt, die haben ihn noch nie enttäuscht, haben sie an dem Tag auch nicht. Und ich fand es einfach super cool, die in einem Spiel wie diesem, nämlich gegen Bayern, zu bringen, vor der Zuschauerkulisse in der Situation Und sie haben ihre Sache dann halt gut gemacht. So. Und das ist was, was mir super gut gefallen hat und was auch Hoffnung macht für die Zukunft. Aber auch dazu werden wir noch ausführlicher kommen. Aber das waren so die Momente, wo ich gesagt habe, ja, Defensive gut. Und die jungen Burschen kommen rein und machen ihre Sache gut. Das war schwer in Ordnung. Dass die Auswärtsfans da 5200 fahren nach München in so einer Situation, irre. Ich finde es total irre. Also die Leute bewundere ich, das habe ich auch einigen, mit denen ich da befreundet bin, so geschrieben. Wahnsinn, dass ihr das macht. Ich kann das nur bewundern. Und man hat ja teilweise in München dann während des Spiels mehr die Hertha-Fans als die Bayern-Fans gehört.
Ich finde es irre. Ich finde es auch besonders alleine schon deswegen, wenn man mal überlegt, wo Hertha da steht, wie die sich in den letzten Jahren präsentieren und dass es immer noch so viele Leute gibt, die sich davon, ich sag jetzt mal ganz bewusst, nicht abschrecken lassen. Denn größtenteils ist das, was wir ja gesehen haben in der Saison, ja wirklich schon Abschreckung gewesen, was die da getrieben haben. Ich fand es auch großartig.
Ich glaube, dass daran Pal Dardai und seine erneute dreifache Rückkehr einen großen Anteil hat. Ich glaube nicht, dass 5000 Leute dahin gefahren wären, wenn Schwarz noch Trainer gewesen wäre. Da werden wir ja nachher auch noch zu kommen, aber ich glaube, Dardai hat auch an dem aktuellen Verhalten der Fans einen Riesenanteil. Das ist einfach so.
Aber ist das nicht die ganze Saison schon so? Man kann sich ja drüber streiten, ob Hertha diesen Klassenverbleib wirklich verdient hat. Wenn es sich jemand verdient hat, dann die Hertha-Fans, ganz ehrlich.
Das stimmt.
Und zwar die ganze Saison.
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Ob der Verein, die Mannschaft, das ist eine schwierige Frage. Aber die Fans, das ist schon herausragend.
Ich versuche mal langsam den Knick zum Spiel zu kriegen. Was heute war, ich habe es nochmal aufgeschrieben, Hertha vor der Partie, 22 Punkte auf Platz 18 nach 30 Spieltagen. Ist erst natürlich erstmal furchtbarer Punkteschnitt. Also normalerweise steigst du damit ja alleine schon ab. Bochum, Stuttgart, 6 Punkten Abstand auf den Plätzen 17 und 16, also davor. Und Pal Dardai hatte in seiner ihm eigenen Art, also die Pressekonferenzen machen ja schon Spaß mit ihm.
Die sind irre geil.
Vor allem, wenn er privat von sich erzählt. ich genieße das. Irgendjemand hatte bei Twitter mal geschrieben, ja, jetzt wo Pal Dardai, wo man wieder PKs mit ihm sieht, merke ich eigentlich, was ich all die Jahre vermisst habe. Ja, das
kann
fand ich
voll niedlich zustimmen.
Formuliert.
Ja, kann ich voll zustimmen.
Er hat da ja jetzt was gesagt, 4 Spiele, 4 Siege. Das war so sein Motto, was er ausgegeben hat. Ich habe hier als Notiz geschrieben, Zweckoptimismus, Fragezeichen. Meint er das ernst?
Das ist die Frage ist, wie will man das interpretieren? Will man das abtun als Zweckoptimismus oder will man sagen, ja, er verbreitet das eben, weil er weiß, er ist verdammt dazu, Optimismus zu verbreiten. Was soll er denn sagen? Also ich meine, ganz ehrlich, soll er sich hinsetzen und sagen, oh, wir verlieren wahrscheinlich, aber wir versuchen es nochmal? Nö. Und er ist ja mit seinem verschmitzten Grinsen und das zehnmal gefühlt zehnmal sagen in der PK, er ist ja einer, der das kann. Und wo die Leute, wie wir beide ja auch sagen, so augenzwinkert, ja geil, der Dardai.
Ja, wobei ich finde, er strahlt dabei immer so was Lausbübisches aus,
ja.
Oder? Wie kaum
ja, aber
ein
das
anderer.
Zieht doch. Aber das zieht doch. So, und jetzt kann er sich, er hat ja vorne, ich weiß nicht, ob du die Interviews nach dem Spiel gesehen hast, hat sich ja hingestellt und gesagt, ja, was war jetzt der erste Schritt? Und dann sagte der Reporter, ja, und jetzt Köln und dann kommt Bochum. Und dann sagt er, nee, das nächste ist Köln und dann können wir wieder reden. Aber nicht über alle 3 Spiele jetzt schon quatschen, das wollte er nicht. Also, er macht das lausbübisch, pfiffig, clever, mit Lebenserfahrung, mit viel psychologischem Feingefühl und er pusht seine Jungs und ich glaube, dass die heute so gespielt haben, hängt auch damit zusammen am Ende des Tages.
Vielleicht hat er doch irgendwo eine Leichtigkeit in dieser lausbübischen Art und Weise, die sich ein bisschen überträgt. Also
er hat ja nichts zu verlieren, Andreas. Er hat nichts zu verlieren. Eigentlich wenn sie jetzt doch absteigen, dann sagen alle, ja, Respekt, dass er das nochmal gemacht hat. Er hat alles gegeben, mehr konnte er nicht, hat eben nicht gereicht. Aber ihm, wenn sie tatsächlich jetzt absteigen, wird ihm keiner einen Vorwurf machen. Also er hat tatsächlich nichts zu verlieren.
Ja. Einerseits würde ich jetzt überlegen, nochmal genauer aufs Spiel zurückzukommen. Auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, ich grüße recht wenig. Und ich sollte vielleicht doch mal einen ganz kurzen Gruß nochmal abgeben, weil du bist ja heute auch nochmal so einen Tick eingesprungen. Ganz liebe Grüße an den Dennis, den besten Feuerwehrmann der Welt. Wir hatten versucht, dass wir heute aufnehmen, aber das hat nicht so funktioniert, weil der hat Rufbereitschaft. Und ein Feuerwehrmann, der Rufbereitschaft hat, das wird schwierig mit dem Podcast zwischendurch. Auch ganz liebe Grüße an den Martin, den hatte ich auch gefragt. Ich glaube, der hätte auch Lust gehabt, aber es ging einfach nicht heute. Und insofern nochmal vielen Dank an dich, dass du eingesprungen bist. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank.
Naja, du hast mich vor ein paar Wochen ja auch mal gefragt, da ging es dienstlich nicht. Heute konnte ich mir das einrichten und dann hatte ich auch einfach Bock, auch wenn ich dir am Telefon schon gesagt habe, psychologisch eine Herausforderung, wenn das Ergebnis anders gewesen wäre, dann würden wir jetzt hier beide deutlich bedröbelter sitzen.
Ich glaube, wir hatten beide Angst, weil wir in der Vorbereitung auf diese Folge echt nicht wussten, was heute auf uns zukommt. Das hätte Tal der Tränen sein können, das hätte gefühlt faktischer Abstieg gewesen sein können oder das hätte eben dieser Funke Hoffnung gewesen sein. Und zum Glück reden wir heute über den Funke Hoffnung, der da ist.
Ist so.
Ich würde aber gerne die Grüße noch ein bisschen weiter erweitern. Und zwar, das habe ich nämlich letztens vergessen, ich hatte in einer der letzten Folgen mal darum gebeten oder angeregt, doch uns öfter oder mir uns öfter Feedback zu geben zu den Folgen. Und der René, der ist dem nachgekommen, der hatte bei Apple Podcast nicht nur einen Kommentar hinterlassen, er hat auch einen sehr netten Kommentar hinterlassen. Dafür möchte ich mich bedanken. Und wer ihm das gleich tun will, ist hiermit ja auch nochmal aufgefordert oder angeregt, es ihm gleich zu tun. Und die ganzen Möglichkeiten, wie ihr Feedback geben könnt, das hänge ich nochmal an die Folge dran. Das könnt ihr bei Apple Podcast machen, das könnt ihr bei Spotify machen, das könnt ihr unter Podijay auf der eigenen Homepage. Also wie gesagt, ich hänge das alles nochmal dran. Dann, ach komm, jetzt fällt mir noch mehr ein. Jetzt mache ich den Grüß August. Den Micha wollte ich noch grüßen von Darmwahl, den hatte ich kürzlich geplaudert, sehr viel Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob er es hört, aber falls er es hört, sei er gegrüßt. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, Darmwahl kommt irgendwann auch mal wieder aus dieser Pause raus. Und dann ganz liebe Grüße noch, jetzt muss ich kurz überlegen, an den Oliver in Weimar, den Philipp in Dänemark und den Volker in Kalifornien. Und wenn wir die Technik hinbekommen, darin sind wir nämlich im Moment noch am Machen und Tun, vor allem der Volker, der macht da richtig viel. Dann hoffe ich, dass ich die drei auch demnächst mal in einer Folge des Exilatana-Podcasts begrüßen kann. Darauf wollen wir nämlich eigentlich hinaus, da freue ich mich schon sehr.
Mach doch zum Saisonfazit mal so eine Runde mit 4-5 Leuten und dann mal so richtig hauen und stechen. Das wäre auch mal was.
Ja, wobei in gewisser Art und Weise, manchmal mache ich das ja mit den Kölnern, aber okay. Ich gucke erstmal, dass wir vor allem die Technik hinbekommen. Ja, nicht klar. Jeder hat ein Headset gehabt und so und wer da nicht so ausgerüstet ist und vor allem wer da nicht so viel Geld ausgeben will, die müssen dann halt immer noch einiges tun, weil es nützt ja nichts, wenn die zwar mitmachen wollen, aber wir letztendlich keine Technik haben, wo das wirklich so annehmbar aufzunehmen ist. Und so, jetzt letzter noch, dann kommen wir zum Spiel, ich verspreche es. Ich werde im Sommer mal 1-2 Tage in Lüneburg sein und freue mich da auch andere Exilhartaner zu treffen. Und wer da in der Nähe wohnt und Lust hat und sagt, ach Mensch, da komme ich gerne mit dazu, der kann sich bei mir einfach mal melden. Ich freue mich. Ich denke, es wird ein Treffen geben, da werden schon 1, 2, 3 Leute dabei sein. Und wer da noch Interesse hat und den ich noch nicht kenne, der kann sich auch bei mir melden unter info@exilhartaner-podcast.de. Und jetzt habe ich's.
Das wird vom Termin abhängen. Lüneburg ist ja auch nicht so weit weg. Und auf ein Bier nach Lüneburg, das hätte ja mal was.
Ach so, okay. Ja, wenn du dazu. Okay, das ist aber eine ganz schöne Ochsentour ab dir. Da, oder?
Stunde ist man da.
Ja, so schnell?
Ja. Zum Fußball sind wir da häufiger zum Spielen hingefahren. Gegen den LSK, gegen Eintracht Lüneburg, gegen MTV Treubund. Also Lüneburg ist um die Ecke.
Ist das so nah oder hast du so ein schnelles Auto?
Nein. Du fährst ja fast nur. Ich fahre ja fast nur Autobahn. Du fährst hier auf die A1 und dann biegst du auf diese Stichautobahn, ich weiß nicht, welche Nummer die hat, Richtung Lüneburg ab. Aber von Zeven nach Lüneburg bist du in einer Stunde.
Okay, aber und durch den Elbtunnel musst du da nicht, ne?
Du fährst nicht schneller als 120. Nein, du fährst nicht durch den Elbtunnel. Dann könntest du das vergessen.
Da hatte ich jetzt 1-2 Mal das Vergnügen und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass immer Stau und Baustelle.
Ja. Nee, du biegst am Horster Dreieck eben nach Osten ab auf diese Stichautobahn nach Lüneburg und von hier fährst du dann eine Stunde.
Ja, okay.
Da schnacken wir nochmal drüber.
Ja, gerne. Ich weiß den Termin auch schon, aber das würde ich jetzt hier so öffentlich nicht sagen. Das kann man dann bilateral machen wir das nach der Folge. Genau. Mache ich gerne. Aufstellung weiß ich nicht. Wir hatten ein paar Veränderungen. Ich fand die jetzt nicht so entscheidend. Ich fand eigentlich entscheidend, wie sich das Team insgesamt präsentiert mit der Einstellung. Kampfgeist in Sona war der Einzige, der verletzt war. Dingens war ja gesperrt, Kempf war gesperrt, der ist jetzt wieder drin gewesen, Dada kam wieder mit rein. Ich weiß nicht, willst du zur Aufstellung noch was sagen? Wollen wir uns doch irgendwie...
Ich fand die nicht überraschend. Er hatte das schon angekündigt, vielleicht müsse Marton ja Sechser spielen, hat er gut gemacht. Da Jovetic fit war, hat er den auf den Zehner gesetzt. Ich habe an der Aufstellung eigentlich nichts zu mäkeln und fand sie folgerichtig von den Köpfen her. Und das Spiel hat ja auch gezeigt, dass er damit richtig gelegen hat.
Ja. Erste Halbzeit. Ich habe uns ein paar Notizen gemacht, aber ich fand bis zum Spiel, ich fand es spannend. Ich fand die erste Halbzeit unterhaltsam, vor allem wegen der Tore. Ich fand es spannend, einfach auch wegen des Spielstands, ohne dass es eine hochklassige Partie war. Aber so bis zum Tor hatte ich den Eindruck, na, die neutralisieren sich verhältnismäßig, war viel im Mittelfeld. Es gab Tore, es gab Situationen, aber es war nicht mittelmäßiges Spiel in der Hinsicht. Ich weiß nicht, war jetzt wahrscheinlich eine sehr schlechte Zusammenfassung der ersten Halbzeit.
Fußballerisch war das von beiden Seiten keine Glanzleistung, aber das ist bei so einem Spiel, wo es wirklich um den nackten Klassenerhalt geht, auch überhaupt nicht zu erwarten. Also insofern hat das meine Erwartungen nicht enttäuscht, was das Fußballerische angeht. Mein Punkt ist eher die Mentalitätsgeschichte. Ich fand es super spannend, wie die Mannschaft aufgetreten ist, insgesamt, also als Mannschaft auch. Das fand ich. Ich bin ja viel unterwegs, gucke auch nicht nur Profifußball, sondern auch im unteren, mittleren und oberen Amateurbereich, dass eine Mannschaft so geschlossen Mentalität zeigt, das finde ich selten und sehr beeindruckend. Also ich bin sehr beeindruckt gewesen davon, wie die Mannschaft aufgetreten ist.
Ja,
nicht vom Fußballerischen her, da hast du völlig recht, das war ein typischer Abstiegskrampf, aber es war unterhaltsam, es war spannend. Und es konnte ständig irgendwas passieren. So, das war. Man musste aufmerksam zugucken.
Ich hatte ein bisschen Angst, so nach einer knappen halben Stunde, oh, Hertha mag vielleicht engagiert verteidigen und kämpfen, aber spielerisch lief eigentlich nicht viel zusammen. Ich habe jetzt hier Chancen gehabt von Toussaint in der 13., von Luke Bacchio in der 16. Und dann war eigentlich nicht mehr so viel. Ein ganz gefährlicher Freistoß von dem, ich weiß nicht, Girassi, wenn der sich so spricht. Da bin ich froh, das war eine richtig gefährliche Position. Da hatte ich Angst, dass da ein Gegentor rauskommt. Da, einmal war der Uroimovic ja noch mit dem Kopf oder mit dem Fuß dran. Aber spielerisch habe ich von Hertha nicht viel gesehen. Bis auf die 27. Minute, das hatte ich uns auch noch aufgeschrieben, da hat Dardai einen wunderbaren Pass nach rechts auf Luke Bacchio geschlagen. Und der hat dann, ich weiß gar nicht mehr genau wie, irgendwann kam dann der Ball zu Toussaint und der hat ihn dann ziemlich am Tor vorbeigesemmelt. Aber das waren eine der wenigen Situationen, wo Hertha wirklich mal schöne spielerische Lösungen hatten. Das war der Rest des Spiels in der ersten Halbzeit, wirkte auf mich da eher etwas krampfig. Ich habe immer das Gefühl, die kämpfen und tragen den Ball irgendwie nach vorne. Aber nicht mit der gleichen spielerischen Leichtigkeit, wie das Stuttgart über weite Phasen des Spiels gelungen ist.
Zwei Anmerkungen dazu. Spielerische Leichtigkeit würde ich bei Stuttgart nicht diagnostizieren.
Ja, das klingt zu positiv wahrscheinlich.
Das,
ne?
Klingt mir zu positiv.
Oder die Spielzüge, leichter als härter. Entschuldigung, ich korrigiere
das. Ja, die Spielzüge wirkten einstudierter. So, die wussten mehr, was sie tun. Bei Hertha hast du am Anfang eben schon gemerkt, dass das mal wieder eine andere Aufstellung war, aber und ich glaube, sie mussten erst das, was sie offensiv sich so vorgenommen hatten und eingeübt hatten, mussten sie erstmal wieder eine gewisse, ja, nicht Selbstverständlichkeit, aber einen gewissen Automatismus entwickeln während des Spiels. Und das ist ihnen ja dann kurz vor der Halbzeit auch durchaus gelungen. Wobei die Tore, da kommen wir ja gleich zu. Sie schießen die ganze Saison keine Standardtore und jetzt machen sie gleich zwei. Das war schon bemerkenswert.
Ich glaube, ich kann mich an viele Spiele erinnern, gefühlt 100.000 Flanken, die nicht ankommen. Richtig. Und eigentlich gefühlt so gut wie nie ein Tor, was dadurch entsteht. Und das war eigentlich heute das Besondere, dass es genau zweimal anders war. Ich will jetzt nicht sagen, eine Rückkehr zu alter Stärke, das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh.
Das wäre übertrieben, das wäre ziemlich übertrieben.
Es erinnerte doch ein bisschen mehr an die Dardai-Zeit. Ich glaube, hatte er auch gesagt, dass er Standards trainieren will? Ich glaube ja.
Ja. Also schon das 1-0, wenn wir da mal eben drauf kommen wollen. Mhm. Schon die Ecke von Richter war richtig gut, so fand ich. Gut, die wird abgewehrt, aber dann wieder ihm gleich in den Fuß gelegt. Dann gehen zwei Stuttgarter auf ihn drauf und trotzdem flankt er das Ding rein. Und ich habe die Taktikanalyse von Erik Meyer auf Sky noch gesehen hinterher und ich kann dem nur zustimmen. Kempf flog dann rein in den Ball und der war dann in dem Moment für die Stuttgarter kaum noch zu verteidigen und er hat ihn einfach perfekt getroffen. Er wollte dieses Tor unbedingt machen und das war ein richtig geiles Ding. Also alle Achtung.
Kempf war torgefährlich heute, ne? Ich weiß nicht mehr wann.
Der hat noch mehr Chancen.
Der hatte nachher noch mal eine Chance, wo er fast ganz allein vorm Keeper war.
War auch überrascht.
Wenn er da noch rangekommen wäre.
Hatte ich ihn nicht in Erinnerung.
Das hätte das 2-0 sein können.
Ja, richtig.
Vielleicht, na gut, er hat ja mal bei Stuttgart gespielt.
Das erste war ein richtig tolles Tor. Mhm. Und verdient in dem Moment.
Ich war vor allem erleichtert, weil ich hatte jetzt so viele wichtige Spiele gesehen gegen Bremen, gegen Gelsenkirchen, wo sie innerhalb weniger Minuten gleich hinten liegen und dieses Spiel völlig versauen, sage ich mal, wo dann gar nichts mehr ging.
Ich kann das statistisch nicht untermauern, aber es ist ja ganz selten, und wahrscheinlich auch ein Grund für deine Erleichterung, es ist ja ganz selten, dass Hertha so in Führung geht. Ne?
Exil-Herthaner Podcast.
So groß die Freude über das Tor war, so groß war die Enttäuschung, dass Hertha eben Hertha-Sachen macht und ein Gegentor bekommt, wo man das Gefühl hat, da stehen ja gefühlt alle frei. Also das war so einfach, da stimmte, ich kann ja gar nicht sagen, wo die Fehler anfingen. Ich weiß nur, Marco Richter war mal bei seinem Gegenspieler, dann ging er weg, dann war der Gegenspieler komplett alleine und dann konnten die mehr oder weniger sehr frei agieren im Strafraum der Hertha. Und da stimmte nichts.
Ja, der Entscheider, das war ein saublödes Tor. Ich habe dir schon angekündigt, dass ich dazu was sagen möchte. Mhm. Ob man die Flanke von Sosa verteidigen kann, weiß ich nicht. Man kann nicht jede Flanke verhindern. Aber dass der Wanyoman da so steht und den Ball einfach in die Mitte passen darf. Also einmal hat ihn, Richter war es ja, glaube ich, alleine gelassen, irgendwie so richtig. Und dann sind ja zwei hin, der Torwart und ich glaube, es war auch Richter, die sich dann halbwegs noch behindert haben und zwischen ihnen durch spielt er den Ball in die Mitte. Das darf niemals passieren. Und so gute Reflexe Christensen heute gezeigt hat, an dem Tor trifft ihn mindestens 50%. Wenn ich da rausgehe, muss ich den Ball abwehren. Und er tapst da rum wie so ein Bär, das war gruselig.
Oh, hast du da also, tatsächlich eine Mitschuld von Christensen gesehen? Ja.
Also erstmal steht Wanyoman da völlig frei, das darf nicht passieren. Und dann geht Christensen raus und anstatt auf den Ball zu gehen, um den irgendwie abzuwehren, hampelt er da rum und behindert sich gegenseitig mit Richter. Guck dir das ruhig nochmal an, wenn das irgendwie geht. Und dann zwischen den beiden durch schiebt er den rüber. Dass Gerassi dann da ganz alleine steht, ist noch ein ganz anderer Fehler. Also das war eine kollektive Schlechtleistung.
Ja, ich muss zugeben, ich hatte es nochmal angeguckt, aber mir ist das bei Christensen nicht so aufgefallen. Ich habe aber auch mehr auf die Spieler vor ihm geachtet. Also ich habe jetzt aber keinen Grund, dir nicht zu glauben, dass dann Christensen das hätte besser machen können.
Also ich kenne die Diskussion um Torwartspiel immer. Ne? Bleibt er in der Mitte, geht er raus. Aber die alte eiserne Regel ist, wenn der Torwart rausgeht, muss er einen Ball haben. Und wenn er da drauf zugeht, er hat, glaube ich, versucht, die kurze Ecke zuzumachen. Aber Wanyoman wollte ja gar nicht schießen, sondern an seinem Bewegungsablauf war zu sehen, dass er passen will in die Mitte. Und da hätte was anderes passieren müssen. Da muss der Körper rein oder also vielleicht tue ich Christensen jetzt auch Unrecht und irgendwelche Super-Experten werden jetzt sagen, ja, der Kurt hat ja gar keine Ahnung. Aber ich fand, Richter und Christensen haben sich beide ziemlich doof verhalten.
Umso froher und umso unerwarteter fand ich auch, dass Hertha dann es tatsächlich noch schafft, vor der Halbzeit noch den erneuten Führungstreffer zu erzielen, zumal ich, um ehrlich zu sein, auch damit nicht gerechnet hatte. Also ich meine mich nicht zu erinnern, es lag jetzt kein Tor in der Luft. Der kam so ein bisschen wie aus dem Nichts eigentlich, der Treffer, oder?
Ja, sie müssen Standards geübt haben, sonst hätte das Tor nie so fallen können, weil das sah auch ziemlich einstudiert aus. Also der Freistoß von Luke Bakio war richtig mit Schmackes. So, und dass Niederlechner da reingeht, ja, top. Also Vor allem die Mentalität, dass sie nochmal versucht haben, vor der Pause eine erneute Führung zu erzielen. Das hat Hertha diese Saison nicht so oft gezeigt, aber diesmal waren sie gewillt, wieder in Führung zu gehen. Das hast du richtig gemerkt. Und das war richtig klasse.
Also ich meine, das Besondere ist ja, das war jetzt, glaube ich, das erste Niederlechner-Tor, was wir jetzt erlebt haben.
Ja, ja.
Er hatte sich, wie hast du den sonst in dem Spiel gesehen? Also wenn es darum geht, gute Spieler, schlechte Spieler, jetzt könnte man sagen, er hat ein Tor geschossen, dann kann er jetzt nicht schlecht gewesen sein.
Das war nicht das Einzige. Er war sehr engagiert. Ja. Er ist vorne reingegangen. Da gab es ja die Debatte, war er gefoult oder nicht. Ich fand, er war gefoult. Bei Tekin hat das ja abgelehnt dann, da zu pfeifen. Ich fand, das war eine Situation, wo er gefoult wurde. Egal, da will ich gar nicht drüber rechnen, weil Aitekin eigentlich keinen Fehler gemacht hat. In der Situation, das war eine 50-50-Geschichte. So, er hat sich gepfiffen, alles gut. Aber ich fand, Niederlechner hat die Stuttgarter Abwehr gut beschäftigt. Er hatte keine weitere richtig geile Chance, erinnere mich jedenfalls nicht dran. So,
hat er meines Erachtens auch nicht gehabt.
Nö, aber er hat ein starkes Spiel gemacht, weil er vorne ein ständiger Unruheherd war. Und das ist ja das, was ein Stürmer auch sein muss. Tore schießen ist das eine, aber Unruheherd sein und damit Plätze oder Räume für die anderen frei zu machen und Leute auf sich zu ziehen, ist ja auch wichtig. Das war bei Luke Bacchio heute genauso. Wenn der den Ball hatte, gingen da immer zwei, drei Stuttgarter gleich drauf. Und sie haben auch ein Augenmerk auf Niederlechner gehabt. Das hat man gemerkt. Und da hat er eine wichtige Funktion erfüllt, finde ich.
Ich hatte im Spiel den Eindruck, dass die Stuttgarter schon besonders auf Luke Bacchio aufgepasst hatten. Also wenn er irgendwo mal lang ging, dann waren eigentlich immer zwei Spieler vor ihm.
Ja.
Ich unterstelle jetzt mal, die wussten, na, Luke Bacchio, das ist ein gefährlicher Konterspieler. Der rennt schnell, der macht Tore, doppelt den mal lieber. Und ich glaube, das haben sie auch meistens gemacht. Es war nicht einfach für ihn. Und trotzdem fand ich, hat er ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Also
ist so. Aber die sind natürlich von Sebastian Hoeneß darauf eingestellt worden. Der kann ja eine andere Mannschaft lesen. Ich halte ihn für einen guten Trainer. Den hätte ich mir auch mal bei Hertha vorstellen können, aber das ist ein ganz anderes Thema. Die waren gut auf Luke Bacchio eingestellt, da hast du völlig recht. Die haben ihn immer versucht zu doppeln und ihm die Räume richtig wegzunehmen. Und da hat er sich aber trotzdem gut durchgesetzt. Er ist ja ein paar Mal über rechts durchgegangen, hat da auch versucht, ein bisschen Alarm zu machen. Das ist ihm auch ein paar Mal gelungen, also war ein ordentliches Spiel von ihm.
Ja, ich habe nachher gestaunt, dass er so früh ausgewechselt wurde.
Da hatte Dardai offensichtlich eine taktische Idee. Also ich glaube, da diese ganzen Wechsel waren der Spielsituation geschuldet. Bei Luke Bacchio sieht man das nicht so, ob der auch kaputt war einfach. Aber alle anderen, die ausgewechselt worden sind, also Niederlechner, Martin Dardai und so weiter, die sahen auch alle durch aus. Die haben sich alle wirklich über eine Stunde und länger richtig abgearbeitet. Und dass er da frische Kräfte gebracht hat, ist, glaube ich, immer zum genau richtigen Zeitpunkt passiert.
Mit einer Auswechslung von Niederlechner in Gankam für Niederlechner, damit hätte ich eher gerechnet gehabt, weil Gankam war ja, glaube ich, teilweise angeschlagen, konnte nicht trainieren. Da war mir klar, dass er den so ein bisschen schont. Und dass er den Niederlechner einfach rausnimmt, ja, warum nicht? Bei Luke Bacchio, gerade wenn du in Führung bist, er ist ja schon ein schneller, guter Konterspieler im Grundsatz. Da hätte ich eher gedacht, dass er den drin lässt, wenn der noch kann. Das war der
Taktik geschuldet. Ich bin ja selten geneigt, den Kommentatoren immer so rückhaltlos zuzustimmen, aber der Kollege von Sky hat ganz klar analysiert und ich glaube, da hat er recht mit. Mittelstädt sollte unbedingt rein um die Flankenläufe von, wer war das, Sousa oder irgendeinem anderen. Er sollte irgendwelche Flankenläufe da unterbinden, was er dann gut gemacht hat. Und dafür musste er irgendeinen opfern. Also Niederlechner gegen Gankamp war eine 1-zu-1-Tausch. Wahrscheinlich war der auch einfach kaputt oder angeschlagen durch die ganzen Tritte, die er gekriegt hat. Das war in Ordnung. Und er wollte Mittelstädt reinbringen, um eine taktische Aufgabe zu erfüllen. Dafür musste er einen opfern. Und dann hat er eben Luke Bacchio genommen.
Ja, ich hab mir jetzt sowieso nicht alles aufgeschrieben, aber Hertha hatte meines Erachtens auch nicht mehr so viel Chancen in der zweiten Halbzeit oder ja, ich weiß nicht, ob sie sich zurückgezogen hatten oder wie man das auch immer bezeichnen sollte. Also Hertha war nicht mehr so agil, nicht mehr so offensiv oder hatte nicht mehr so viele Chancen nach vorne wie in der ersten Halbzeit. Also Stuttgart kam doch ordentlich. Die haben auch den Druck erhöht, hatte ich den Eindruck. Und vielleicht war dann ein Teil dieser diese Auswechslung auch eine Reaktion darauf, wirklich den Druck so ein bisschen hinten ein bisschen besser zu stehen. Aber
ich glaube, sie hatten nicht mehr die Körner, wie man das so schön nennt, also nicht mehr die Power, um dieses Mittelfeldpressing zu machen. In der ersten Halbzeit stand die erste Kette an der Mittellinie, das hat man sehr schön gesehen. Und da haben sie schon angefangen, die Räume eng zu machen, damit Stuttgart überhaupt nicht klarzukommen. Aber das ist laufintensiv. Du siehst ja in der, was das glaube ich auch irgendwo aufgeschrieben, dass Hertha, 117 Kilometer gelaufen ist und Stuttgart 112. Also Hertha musste viel mehr laufen, um dieses offensive Pressing an der Mittellinie umzusetzen und da wirklich die Räume dicht zu machen. Die haben immer gut verschoben und dafür mussten sie rennen. Und dadurch haben sie sich auch abgearbeitet sozusagen. Ich
habe trotzdem die ganze zweite Halbzeit gedacht, oh weia, das ist riskant. Also ich habe schon immer überlegt, also Stuttgart hat mehr getan in der zweiten Halbzeit. Sie hatten mehr Ballbesitz. Jetzt weiß ich, jetzt wird der ein oder andere sagen, na, Ballbesitz alleine ist noch keine Gefahr. Aber dass mal so ein Tor passiert, so ein 2-2, das kann ja, da reicht eine Situation. Wir haben es ja schon in der Vergangenheit gehabt, dass wir in Spielen nicht schlecht waren, aber dann machen wir die zwei Fehler und dann sind die Punkte eben dann doch weg. Also ich habe es schon als riskant empfunden, dass Hertha sich so zurückzieht, weil mal ganz auf die Dumme, ich glaube, wenn das Schwarz gewesen wäre, der hätte vielleicht sogar noch einen Stürmer eingewechselt, um zu sagen, ich mache das 3-1.
Ja, aber dann hätten sie vielleicht das 2-2 gekriegt.
Möglich, möglich.
Das ist eben der Unterschied. Also ich glaube, das war einfach dem Spielverlauf geschuldet, dass die platt waren, teilweise. Und dann hat er sich wahrscheinlich gesagt, so, dann machen wir hinten richtig dicht, bringen mit Rogel und so weiter frische Kräfte, die dann ja auch hinten den Laden dicht gehalten haben. Und so richtig, ja. Also nach der Halbzeit war ich relativ gelassen. Die letzte Viertelstunde rutschte mein Herz dann so langsam Richtung Hosentasche, weil ich auch gedacht habe, boah, geht das alles gut? Aber es ist dann gut gegangen, weil ich, also, ja, es ist jetzt so ein 5 Euro ins Phrasenschwein, aber wenn die Mannschaft gewinnt, hat der Trainer alles richtig gemacht.
Also bei mir war es länger als eine Viertelstunde. Ich glaube, ich hatte die letzte letzte halbe Stunde plus die gefühlten 80 Minuten Nachspielzeit. Es waren ja nur 5. Dardai hat sich ja ordentlich aufgeregt bei Ittrich. Naja, hat er dann bei ihm abgeklopft, aber das ist, glaube ich, das nichts Besonderes.
Das gehört dazu.
Übliche.
Das ist so, ja, ja.
Na, letztendlich die zweite Halbzeit, ich weiß nicht, da brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr so lange aufhalten.
Nö.
Das plätscherte da runter und es blieb beim 2-1 und ich war froh, dass es dabei blieb. Wobei, 83. Minute, du hattest eben über Christensen gesprochen, da hat er richtig gut gehalten.
Ja.
Noch einen Schuss über die Latte gelenkt.
Er hat zwei, drei richtig gute Situationen. Seine Gesamtleistung war top. Das ist alles gut. Dass denn mal so ein Halbbock passiert wie bei dem Gegentor, ja, das kann vorkommen. Aber solange du einen mehr schießt, als du reinkriegst, ist ja immer noch alles in Ordnung.
Ich habe uns, wenn es um dieses Spiel geht, recht wenig Punkte aufgeschrieben, weil wir ja schon gesagt haben, wir wollen danach nochmal grundsätzlich über Hertha reden. Oder wir haben zumindest die Option, das nochmal grundsätzlich über Hertha zu reden. Nächstes Stichwort ist hier Schiedsrichterleistung. Ich war zufrieden, es gab eine einzige Situation, wo ich dachte, das war ein bisschen hart vielleicht. Das war die gelbe Karte gegen Richter wegen Schwalbe. Es mag leicht gefallen sein, aber so eine schlimme Schwalbe fand ich es nicht. Hätte man nicht geben müssen.
Nö. Aber fand ich nicht zu offensichtlich, dass das eine Schwalbe ist. Ach, weiß ich nicht. Ja gut, hat er ihm die gelbe gegeben, war ja folgenlos am Ende des Tages, aber ja, muss man vielleicht nicht geben. Aber ansonsten war Aytekin, wie man ihn so kennt, unaufgeregt. Er hat den Jungs erklärt, was los ist. Er hat gesagt, nee, da ist Ball gespielt worden. Was wollt ihr denn? Ich finde ihn in der Kommunikation und in seinen Entscheidungen immer relativ klar. Und er hatte, ja gut, wenn man jetzt diese gelbe Karte nimmt, aber ansonsten hatte er keine offensichtliche Fehlentscheidung und schon gar keine, die das Spiel beeinflusst.
Ich sehe Aytekin auch gerne, auch heute. Und wenn das alles war, dann war es nichts Relevantes, was irgendwie spielentscheidend war. Es gab eine Situation, das ist eine schöne Überleitung zu gute Spieler, schlechte Spieler, weil das auch mit dem Schiedsrichter zu tun hatte. Da hatte Toussaint in letzter Not, und das hat er öfter gemacht heute, gerettet und einen Ball weggespitzelt von einem Stuttgarter, bei dem zuerst der Ball wegflog und dann der Stuttgarter. Wo ich für eine Sekunde Angst hatte, hoffentlich ist das kein Elfmeter. Aber Aytekin hatte das gut gesehen. Er hatte nämlich wirklich den Ball gespielt.
Und in der Wiederholung im Fernsehen war das auch gut zu sehen, genau.
Ja, in der Wiederholung hatten sie es nochmal von vorne gebracht, da konnte man es besser sehen. Von hinten war das nicht so deutlich, also zumindest nicht an den TV-Geräten, und das war gut, dass es so war. Und
daran siehst du, dass Aytekin ein super erfahrener Schiedsrichter ist, der einen Blick für solche Situationen hat.
Also das hat er wirklich gut gesehen, und vor allem, und das ist jetzt die Überleitung zum Lob an Toussaint, ich weiß nicht, ob es viele Spieler gab, die man loben sollte, aber Toussaint gehörte für mich heute mal wieder auf jeden Fall dazu. Er war in der Abwehr mehr als einmal der letzte Mann, der da blockte. Einmal sogar hintereinander. Er hat dann, glaube ich, noch im Liegen gerettet, weil er angeschossen oder abgeschossen wurde. Er hatte dann noch diese Situation, mit dem, wo er noch den Ball weggespitzelt hat. Der Spieler war nämlich eigentlich schon fast durch. Es war hochgefährlich. Und er hatte auch vorne Chancen und war wieder engagiert. Ich habe mir die einzelne Spielerwertung nicht rausgezahlt. Zeitweise gehörte er wieder zu denen, die am meisten gerannt sind. Also ihn würde ich schon ganz gerne hervorheben wollen. Und dieses Mentalitätsmonster in Gankam mochte ich einfach wegen dieser zwei, drei Situationen, wo er einfach nochmal zum Publikum ging, nochmal anfeuerte. Der rennt zum Ball, der hört dann auch nicht auf zu rennen, dann rennt er halt den Stuttgarter nochmal mit um und checkt den noch leicht, ist egal. Der war immer giftig, immer gallig, und ich würde mir einfach mehr Hertha-Spieler wünschen, die so sind wie ein Gankam. Dann wären wir vielleicht gar nicht da, wo wir heute sind. Mir waren in den letzten Jahren zu viele Spieler, zu wenig dabei, zu wenig mit dieser Galligkeit und zu wenig mit diesem absoluten Willen. Und ich finde, das steht Hertha sehr gut. Und ich kann mir nur wünschen, dass ein Gankam, so wie er jetzt ist, so wie er sich wahrscheinlich weiterentwickeln wird, noch lange bei Hertha bleibt, Stand jetzt.
Kein Widerspruch. Aber ich würde, ja, man kann Toussaint und von der Mentalität her einen Gankam noch mal hervorheben. Aber ich würde heute einfach mal die gesamte Mannschaft loben.
Ja.
Also ein Satz, den ich aus meiner Zeit in der fünften Liga mitgenommen habe, wo ich ja dann immer auch mal so die Mannschaftsbesprechung mitmachen durfte. Ein Satz ist: Wir müssen mit aller Leidenschaft unser eigenes Tor verteidigen. Und ich könnte mir vorstellen, er wird es anders ausgedrückt haben, aber dass Dardai seinen Leuten schon vor dem Bayern-Spiel und auch heute wieder das eingeimpft hat. Und ich finde, die ganze Mannschaft hat mit großer Leidenschaft ihr eigenes Tor verteidigt. Also ich will mal einen herausheben, weil ich finde, da ist der Mentalitätswechsel sehr offensichtlich. Plattenhardt wird immer vorgeworfen, boah, der ist ein mäßiger Verteidiger, und ja, früher konnte er nochmal Flanken schlagen. Plattenhardt hat heute in der Defensive so engagiert gespielt, wie ich ihn lange nicht gesehen habe. Das fand ich außerordentlich bemerkenswert. Und die ganze Mannschaft hat sich in die Zweikämpfe gehauen, hat Bälle abgefangen, hat das eigene Tor mit großer Leidenschaft verteidigt. Und das war, finde ich, neben den beiden Toren, die wir dann gemacht haben, nach Standards, überraschenderweise, aber diese Leidenschaft beim Verteidigen, ja, das sah zweite Halbzeit gefährlich aus, aber diese Leidenschaft beim Verteidigen war der Schlüssel zum Sieg heute.
Der Dardai hatte, ich weiß gar nicht, des Öfteren auf welchen Pressekonferenzen, aber immer wieder Jovetic genannt. Jovetic ist ein besonderer Spieler, ist ein wichtiger Spieler. Man hatte so richtig gemerkt, den will er sich für die wichtigen Spiele aufheben, dass er dem in anderen Spielen bewusst noch geschont hat, damit er vor allem im Spiel gegen Stuttgart mit dabei ist. Und der hat ja meines Erachtens auch durchgespielt.
Ja.
Ungewöhnlich bei Jovetic, der ja meistens mal recht verletzungsanfällig war. Ich weiß nicht, der kam ja oft. Ich weiß nicht, wann der wirklich mal bei Hertha ein Spiel 90 Minuten gemacht hat.
Das sind ganz wenige.
Viele dürften es nicht gewesen sein.
Nee,
ich habe im
Handvoll vielleicht.
Ich habe im Nachhinein gedacht, ich meine, du hast ja schon gesagt, naja, fokussier dich heute nicht auf die einzelnen Spieler. Eigentlich am Ende zählt die Mannschaftsleistung und der Sieg. Das will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich spreche das nochmal an, gerade weil Dardai das so oft gesagt hat. Ich habe halt heute Jovetic eher als unauffällig empfunden, denn oftmals ist er ja der Spieler wirklich fürs Besondere. Das fand ich heute gar nicht so.
Ja, ich habe aber eine Erklärung dafür. Ob sie richtig ist, weiß ich nicht, aber ich gebe sie trotzdem zum Besten. Er hat ja lange keine Wettkampfpraxis gehabt, und das ist für einen wie ihn außerordentlich schwierig. Und ich glaube, heute war er ist nicht abgefallen in der Leistung. Er hat auch nicht herausgeragt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber meine Hoffnung ist, du hast ja selber schon gesagt, jetzt werden wieder Hoffnungen geweckt. eine der Hoffnungen, die ich habe, ist, für Jovicic war das heute ein Spiel, um wieder Routine zu sammeln, auch in so einem schwierigen Spiel. Und vielleicht zeigt er gegen Köln schon wieder die besondere Leistung in ein, zwei, drei Momenten, auf die wir bei ihm hoffen.
Ich frage ja sonst immer in diesen Folgen ganz gerne meine Standardfrage zum Schluss, ob das ein verdientes Ergebnis war, war es ein verdienter Sieg. Ich bin heute mal fast gemein und gebe dir mal meine Antwort. Das war heute vielleicht scheißegal.
Nee, das war total verdient.
Ja,
findest du? Ja, das ist auch wieder, Andreas, das ist wieder so eine Phrase, ich weiß das. Aber wenn du lange genug so unterwegs bist, dann ein bisschen Erfahrung in diesen Dingen hast, dann weißt du, da ist auch ein Körnchen Wahrheit dran. Hertha wollte heute den Sieg mehr als Stuttgart. Sie waren am Ende leidenschaftlicher, auch bei der Verteidigung ihres eigenen Tores, das, was ich eben schon gesagt habe. Und die Mentalitätsleistung heute war einfach so, dass ich sage, sie haben sich den Sieg tatsächlich erarbeitet. Und am Ende des Tages, du hast irgendwo auch aufgeschrieben, wie viel Torschüsse Stuttgart hatte und wie wenige wir. Ja, aber wir waren dann effektiver am Ende des Tages und das zählt. Fußball ist ein Ergebnissport und du kannst, Bayern hatte gegen uns was, 18-1 Ecken oder irgend so ein Scheiß, hat trotzdem nur 2-0 gewonnen. Das ist alles schön und gut, aber die Jungs haben sich das heute mit ihrer Mentalität echt verdient erarbeitet.
Ja, wir haben, glaube ich, bei ähnlichen Spielen schon oft gesagt, vielleicht waren wir nicht das bessere Team, aber vielleicht war es nachher wirklich der kleine Unterschied, wer hat es mehr gewollt.
Das ist so.
Und dann
heute sehe ich das so.
Kann man das sicherlich gelten lassen. Du hast die Statistik angesprochen. Stuttgart hat 65% Ballbesitz, 16-7 Schüsse. Aber da, wo es um den Einsatz ging, ums Willen, um Zweikämpfe, 55% für Hertha und Laufleistung, so. Da das hast du dann wieder genau den Punkt gesehen eigentlich.
Das ist der entscheidende Punkt. Ballbesitz ist schön, aber wenn du damit nichts anfangen kannst, dann bin ich wieder bei dem Kollegen von Sky, der hat gesagt, ja, Stuttgart hat uns heute, was das Fußballerische angeht, nicht genug geboten. Und das ist einfach so. Sie waren im Abschluss, bis auf dieses eine Tor, waren sie halt nicht präzise genug. So. Der Kopfball von Kempf, der war unhaltbar für den Stuttgarter Torwart. Nicht nur wegen der Wucht, sondern weil er auch platziert war. So. Und auch das zweite Tor war top. Effizienz ist dann auch immer wichtig. Und jetzt kommt noch wieder so ein Satz, 5 € und zwar, oh, ich werde arm heute, wieder so ein Satz fürs Phrasenschwein, aber Mentalität schlägt manchmal auch Qualität. Mag ja sein, dass Stuttgart vielleicht sogar die besseren Fußballer auf dem Platz hatte. Weiß ich nicht. Aber Mentalität hat sich heute durchgesetzt.
Du, ich kann nach Lüneburg so ein Phrasenschwein mitnehmen.
Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Mach das. Bin bereit.
Können wir da gerne sammeln.
Ja,
wäre vielleicht,
aber es ist einfach so.
Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit für 1892 Hilfe zu sammeln. Das wäre ja dann noch was Gutes.
Das ist total gut.
Das kann ich dadurch, dass ich das ja meistens hier virtuell mache, so nicht sammeln, aber das wäre dann vielleicht mal eine Option.
Es war verdient und jetzt werden wir sehen, was nächsten Freitag passiert. Wir kommen ja nachher noch drauf, weiß ich jetzt nicht, aber einen Satz schon mal dazu. Es ist für uns ein unendlicher Vorteil, dass wir schon am Freitag spielen. Wenn wir da vorlegen, dann schlottern den anderen in ihren Spielen die Knie.
Wenn wir vorlegen, ja. Ich hatte vorhin die Tabelle vor dem Spieltag
benannt. 3 Spiele, 3 Siege, Andreas. Das ist doch ganz klar.
Wir haben jetzt 25 Punkte und die beiden Mannschaften vor uns 28. Das sind 3 Punkte Differenz bei 9 Punkten, die noch zu erspielen wären, theoretisch. Also wenn es 4 Spiele, 4 Siege wären, dann wäre es natürlich gut. Aber Gelsenkirchen hat 30 Punkte, Hoffenheim 32. Das wären die direkten Nicht-Abstiegsplätze. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Spielverderber bin oder nicht. Aber wenn ich es ganz nüchtern betrachte, dann müsste man ja eigentlich immer noch sagen, der Abstieg als Tabellenletzter mit Rückstand, die Gegner müssen auch mitspielen, ist doch eigentlich immerhin noch wahrscheinlicher als der Klassenerhalt. Ist man dann Spielverderber, wenn man das sagt, oder ist man dann Realist?
Naja.
Gut. Schwere Frage?
Nö, nein. Fußball hat nichts mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Fußball hat was mit Mentalität zu tun. Fußball hat was damit zu tun, wie eine Mannschaft zusammen agiert, wie Einzelne an einem Tag über sich hinauswachsen Und wenn sie am Freitag über sich hinauswachsen und gewinnen, dann ist, also ich lege mich mal folgendermaßen fest, wenn sie in Köln gewinnen sollten, dann ist der Relegationsplatz ganz nahe. Hm. So. Das ist jetzt ein ganz großes Wenn. Wenn sie in Köln verlieren, keine Ahnung, was dann passiert. Aber wenn sie in Köln gewinnen, das sind jetzt viele Wenn-Dann-Geschichten, die jetzt in den nächsten drei Spielen kommen. Aber nach dem Spiel heute, ja, furchtbar. Ich halte den Relegationsplatz noch für möglich.
Ja, da würde ich auch hintendieren. Bei aller Vorsicht, man darf ja auch nicht vergessen, über 30, wie sich Hertha über weite Teile der Saison präsentiert hat. Wir haben ja immer wieder einen Sieg dazwischen gehabt und gesagt, das ist jetzt mit dieser Einstellung und mit so einem Sieg, wenn du auch die nächsten Spiele so angehst, dann kannst du mehr erreichen. Und wir sind ja eigentlich immer enttäuscht worden. Wir haben nie zwei Siege hintereinander gehabt. Ich habe nichts dagegen, wenn das jetzt mal anders ist. Warum nicht? Wenn das der Dardai-Effekt ist, nehme ich das gerne an. Aber die Sorge oder die Gewissheit, ja, ich sag mal doch, die Wahrscheinlichkeit zu wissen, ein direkter Nicht-Abstiegsplatz ist vielleicht ein bisschen zu hoch formuliert. Aber Relegation kann man, wenn man den Mittelweg geht zwischen Hoffnung und was ist möglich, durchaus noch sagen.
Ja, ich habe vor dem Spiel heute nicht gedacht, dass so eine Leistung möglich ist. Gehofft vielleicht, aber der Realist in mir hat gesagt, naja, wir kriegen drei Stück gegen Stuttgart und dann ist endlich Ruhe. So, dann haben wir es hinter uns, dann ist das Leiden vorbei. So wie heute auftreten, gut, Köln, weiß man nicht. Irgendwelche Witzbolde haben wir bei Twitter schon gepostet. Ja, Selke, der wird zwei Tore gegen uns schießen und uns aus der Liga ballern. Das ist alles Spökenkickerei, wie man in Norddeutschland so sagt. Also ja, der Abstieg ist weiterhin wahrscheinlicher als der Klassenerhalt, da hast du vollkommen recht. Und Hertha weckt Hoffnungen, die dann vielleicht wieder verpuffen. Alles richtig. Aber es gibt auch viele so aus meinem Umfeld und aus dem Hertha-Umfeld, die auf Twitter und bei anderen Gelegenheiten posten, aufgeben ist keine Option. Und das finde ich richtig.
Ich hatte uns im Vorfeld einen Spruch rausgeholt, den ich ganz interessant fand für uns. Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg aber ist immer ein Waisenkind. Was so viel heißt, wenn es mal schlecht läuft, dann sucht man halt immer nur einen Schuldigen. Und beim Erfolg sagen dann wahrscheinlich viele, ja, wir wären dran beteiligt. Bei Hertha ist es gefühlt fast anders. Ich glaube, wenn wir jetzt noch den Klassenerhalt schaffen würden, wäre es genau das Gegenteil. Dann würden wir Dardai abfeiern ohne Ende als den Retter. Den einen Retter. Und bei Misserfolg, da bin ich mal sehr gespannt, wie dann die Fans reagieren würden. Misserfolg hieße Abstieg. Wir hatten uns schon mal heute mal kurz so vorab unterhalten. Dieser Abstieg, also er ist ja nach wie vor noch möglich. Und überhaupt dieser sportliche Abstieg, den wir innerhalb der letzten 4 Jahre erlebt haben, dieser Ansehensverlust, den wir auch haben in den letzten 4 Jahren, das ist ja nicht nur das Sportliche, es ist ja auch die Art und Weise, wie der Club gesehen wird als Investorenclub, als Chaos-Club mit Windhorst. Wenn du jetzt bestimmen müsstest, was hat eigentlich diesen Trend nach unten oder welche Aspekte haben diesen Trend nach unten eigentlich mal so begründet, was fiele dir ein? Wo würdest du sagen, da fing's an oder das waren so Kardinalfehler, die der Verein gemacht hat?
Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Aber vorher zwei Sätze zu den Vätern des Erfolges. Natürlich wird Dardai dann abgefeiert, aber ich bin mir total sicher, weil ich so ein bisschen ahne, wie so Mechanismen in so Mannschaften laufen, dass es 2, 3, 4 Spieler gibt, die er sich vielleicht auch gegriffen hat in Einzelgesprächen, dies, das, jenes, oder die einfach von der Mentalität her so drauf sind, die eine unheimlich wichtige Rolle in dieser Phase spielen und die dabei mithelfen, die Mannschaft so zu formen, wie sie jetzt wieder auftritt. Ich bin ziemlich sicher, um mal einen zu nennen, dass ein Kevin Prince Boateng dabei eine ganz große Rolle spielt im Training, in der Kabine und so weiter. Und auch ein paar andere von den älteren, erfahrenen Spielern, die die Jungen an die Hand nehmen. Und vielleicht ist da auch so ein Jungspund wie Jesse Nkankam, den du ja auch genannt hast, auch unheimlich wichtig. Also ob wir das dann erfahren werden im Erfolgsfalle oder ob dann nur Dardai sein Denkmal am Olympiastadion kriegt, keine Ahnung. Aber ich glaube, er hat da vielleicht auch ein paar wach gekitzelt, die ihn jetzt dabei unterstützen, die Mannschaft so zu pushen, wie es heute sichtbar war. So, die Gründe für den sportlichen Abstieg. Ich habe es ja, glaube ich, im Vorgespräch oder am Telefon heute schon gesagt. Ich glaube, die Rutschbahn nach unten, die ja jetzt offensichtlich ziemlich an der Kante ist, wenn es uns nicht doch noch gelingt, uns wieder festzuhalten an der Reling. Die Rutschbahn nach unten hat in dem Moment begonnen, als Michael Preetz vor 4 Jahren ja verkündet hat, so, wir wollen auf eine höhere Ebene und mit Dardai geht das nicht mehr und jetzt müssen wir einen anderen Trainer. Und da waren wir alle ganz gespannt, du und ich und alle, boah, wen hat er da jetzt an der Hand? Was wird das wohl für ein toller Trainer sein, der Hertha jetzt auf eine neue Entwicklungsstufe führt und so weiter? Und ganz ehrlich, Ante Čović ist wahrscheinlich ein total feiner Kerl. Ich kenne ihn persönlich nicht. Der ist wahrscheinlich, macht einen total guten Job in der Regionalliga, entwickelt da junge, neue Spieler, die aus der A-Jugend kommen, bereitet die darauf vor, den Sprung in den Profikader zu schaffen. Das macht er wahrscheinlich alles ganz toll. Aber wenn ich so eine Ankündigung mache, ja, wir wollen auf eine höhere, auf die nächste Ebene, auf die nächste Stufe fußballerisch. Und dann komme ich im Sommer damit und präsentiere den Trainer der Amateurmannschaft als den neuen Heilsbringer, dann bin ich doch, in dem Moment bin ich als Manager gescheitert. Mhm. Und Preetz hat immer mal wieder richtig geile Spielerverpflichtungen gehabt, hat auch mal ein paar Duschen dazwischen gehabt, aber die Quote bei seinen Spielerverpflichtungen war eigentlich nicht die schlechteste. Aber bei den Trainern hat er echt Missgriffe gehabt. Und das war nicht der erste. So. Und da hat die Rutsche nach unten angefangen. Dann kam die ganze Geschichte mit Klinsmann erst im Aufsichtsrat für Lars Windhorst. Dann wird Klinsmann Trainer. Naja, und ich will die ganze Kette jetzt gar nicht aufzählen. Aber die ganzen Trainerentscheidungen, die dann immer wieder getroffen worden sind, ganz, ganz schwierig. Ich habe jetzt vor Monaten oder seit der Winterpause auch zu denen gehört, das ist auch manchmal öffentlich gemacht, glaube ich, auf Twitter, die gesagt haben, ja, wenn es denn so ist, dann lass uns auch mit Schwarz in die zweite Liga gehen. Im Nachhinein muss ich zugeben, völlige Fehleinschätzung. Wahrscheinlich hätten wir spätestens nach dem zweiten, dritten Spiel in der Rückrunde, es war, glaube ich, diese Niederlage gegen Bochum und noch ein paar schreckliche Spiele, die dann kamen, da hätte die Reißleine gezogen werden müssen. Dann hätte Pahl wieder 10 Spiele Zeit gehabt. Und dann hätten wir es vielleicht leichter gehabt, die Liga doch noch zu halten. Aber die Kernproblematik ist in meinen Augen die Trainerwahl. So. Und da hat Preetz große Fehler gemacht. Da hat Bobic große Fehler gemacht, indem er Dardai damals rausgeschmissen hat. Und dann kam, wer war das noch? Korkut? Ja, ne?
Ja.
Ja, so, das. Und da werden mir 98% der Hertha-Fans und Mitglieder zustimmen, dass der damalige Rauswurf von Dardai durch Bobic und die Verpflichtung von Korkut die Rutsche nach unten nochmal richtig beschleunigt hat.
Ja.
Also die ganze Historie dieser Trainerverpflichtungen, auch damals bei den ersten Abstiegen mit Otto Rehhagel und Michael Skibbe und was wir uns da alles für Kapriolen geleistet haben, da hat Hertha sich mit keinem Ruhmesblatt versehen. Der einzige Verein, der das noch schlimmer gemacht hat, der mir dazu einfällt, ist der Hamburger SV. Die haben ja noch mehr Trainer und noch schneller und noch schlimmer verschlissen, als wir das gemacht haben. Das heißt nicht, wenn wir immer Dardai behalten hätten, wäre alles gut. Aber alle sagen, wenn man so die ganzen Foren liest und das mal ein bisschen verfolgt, auch die ganzen Debatten zwischen Fachleuten und Fans und Mitgliedern, alle sagen, ja, mit Dardai war es nicht spektakulär, aber mit ihm waren wir immer irgendwo zwischen Platz 6 und 9 und waren immer sicher. Und immer der Versuch, nach oben zu springen und jetzt endlich mal Hertha im Europapokal und vielleicht sogar in der Champions League zu etablieren, hat immer nicht funktioniert, weil immer falsche Entscheidungen bei den Trainern getroffen worden sind. Und das ist für mich einer der Kernpunkte.
Mhm. Ich würde, wenn du möchtest, oder wenn ich darf, gerne noch ein paar Punkte ergänzen, die mir noch auf der Seele liegen würden. Mhm. Ich würde gerne erwähnen, die Personalplanung unter Preetz und Klinsmann, was
den Kader betrifft, Hertha hat ja in dem Moment auch seine Strategie geändert vom Ausbildungsklub, vom Club, der Spieler formt und entwickelt, zu einem Club, der sehr viel Geld ausgibt für Spieler, die er als fertige Spieler als Sofortverstärkung haben will. Und man hat gesehen, dass dort alles schiefgegangen ist. Man hat in die falschen Spieler investiert. Man hat Spieler geholt, die das Budget des Vereins auf Jahre belasten, ohne dass sie sportlichen Erfolg bringen. Piontek ist wahrscheinlich eines
der ist das schlimmste Beispiel,
den Verein bis heute belastet.
Ja,
wir haben Kaderumbau zum Leistungsprinzip gemacht, aber nicht, dass der Kader dadurch besser wird, sondern wir haben Kader umgebaut und umgebaut und umgebaut und umgebaut und wurden immer schlechter. Das gilt auch für die Trainerstäbe, also die fehlende Kontinuität auf den Trainerposten, die geht ja eigentlich auch weiter, eine fehlende Kontinuität im Personal, im Staff, in den Trainerstäben. Also wirklich mal Konstanz hatten wir ja kaum mal auf einer Stelle. Und selbst der große Hoffnungsträger Bobic, an den ich ja auch geglaubt habe, dass der helfen würde, hat auch nicht funktioniert. Ich würde noch zwei Punkte nennen wollen, die, glaube ich, auch nicht unwichtig waren. Das öffentliche Gebaren Windhorsts, das kannten wir von KKR ja nicht. Das hat ja dem Verein nicht geholfen, denn wir haben ja eigentlich geprahlt. Wer irgendwo Geld machen wollte, wusste, geht zu Hertha, die haben Geld. Und die haben ja da auch mit auch nicht hinterm Berg gehalten. Und der Begriff des Big City Clubs, das ist ja kein Sympathiebegriff gewesen. Das war ja ein für viele ein Stichwort für einen unsympathischen Verein, für einen Verein, der alles andere als bescheiden agiert. Und ich weiß nicht, das hat dem Ansehen des Vereins nun mal schon mal gar nicht geholfen. Und der letzte Punkt, der mich immer so beschäftigt, vieles, was gemacht wurde beim Verein von den Entscheidern, von Preetz, von Bobic, von Klinsmann, geht ja immer durch die Gremien des Vereins. Und es mag hauptsächlich Entscheider im Verein geben, die Sportgeschäftsführung und damit auch die Kaderplanung machen. Aber es ist ja so, dass in einem Verein auch viel über die Gremien geht, als ja Kontrollorgan sozusagen, was ich das anhören muss. Und ich frage mich bis heute immer, warum diese Gremien wichtige Entscheidungen, ich glaube, das ist ja ab einem bestimmten Betrag, ab einer bestimmten Ablöse, ab bestimmten Kosten, wo ein Präsidium zum Beispiel zustimmen muss. Ich frage mich bis heute immer, was das soll, wenn im Präsidium das sportliche Know-how selbst gar nicht da ist, um das zu kontrollieren. Ich hätte mir manchmal jemanden gewünscht, der in der Lage gewesen wäre, zum Beispiel, ich hoffe, das ist nicht zu populistisch, einen Piontek-Transfer abzulehnen, in dem sportlichen Wissen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber ich sehe da keinen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich hier etwas mir wünsche, was es wahrscheinlich in kaum einem Bundesliga-Verein gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, ist das ein spezielles Hertha-Problem? Gebe ich da dem Gremium Aufgaben, was es gar nicht erfüllen kann? Da schwimme ich bis heute immer so ein bisschen, weil ich mir immer denke, wenn man diese Fehler kennt, wer schützt jetzt den Verein, sie vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal zu machen?
Es ist ein Problem, das nicht nur Hertha hat. Es ist kein spezielles Hertha-Problem. Das Problem haben viele Vereine. Das ist in meinen Augen, ich gucke mir das ja auch bei anderen Vereinen an, man kriegt ja viel auch öffentliche Infos dazu und hintenrum und dies und das. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die Gremien sind so aufgestellt, dass sie sagen, okay, wir entscheiden über den, bei uns heißt es ja Geschäftsführer Sport und den Geschäftsführer Finanzen und wir segnen dann auch noch ab, wer Trainer wird und dann ist gut und dann sollen die mal machen. Und bei den Transfers wird dann meistens weise genickt, aber es wird nicht wirklich diskutiert. Und mein Eindruck ist, dass in vielen Vereinen stringenter eingegriffen wird auch sportliche Entscheidungen bei Spielerverpflichtungen und so weiter und so fort. Und ich habe nicht umsonst damals, als es um die ganzen Ach, was waren das denn? Abwahlanträge waren das ja auch nicht. Aber als über das Präsidium abgestimmt wurde, wer soll bleiben, wer soll gehen und so weiter und so fort, da hat es ja schon auch bei einigen Präsidiumsmitgliedern zwar keine Dreiviertelmehrheit gegeben, um sie direkt abzusägen, aber die Ergebnisse waren auch nicht gerade so, dass ich nun als Präsidiumsmitglied sagen würde, oh, ich bleib mal. Ich will das mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ich glaube, es würde Hertha gut tun, wenn der Aufsichtsrat und das Präsidium ihrer Funktion auch wirklich mal sich Dinge erklären und begründen zu lassen, etwas stärker nachkommen würde. Ich habe den Eindruck, dass das zu Zeiten des Präsidenten Gegenbauer nicht so war. Da konnte Preetz ziemlich viel machen, was er wollte. Und ich habe die Hoffnung, ob das wirklich so ist, kann ich noch nicht abschätzen, aber dass im Moment der Wille da ist, da einfach die Nase mehr reinzuhalten und sich auch Dinge, Entscheidungen, die auch viel Geld kosten, intensiver begründen zu lassen. Und das ist das, was ich von den Gremien erwarten würde. Dass sie sagen, erklärt uns das mal, und wenn wir überzeugt sind, dann nicken wir, und wenn nicht, dann nicken wir nicht, dann müsst ihr entweder euch was anderes ausdenken oder an der Begründung nachschärfen.
Wobei, also mir geht es ja nicht darum, dass wir jetzt plötzlich ein Präsidium bestücken, was nur aus Kaderplanern besteht. Darum geht es gar
Nein,
nicht.
nein,
Ich würde es mal vorsichtig formulieren, mehr sportliche Kompetenz in das Präsidium zu bekommen. Das heißt, ein, zwei Personen, die aus ihrer Erfahrung vielleicht so etwas besser bewerten können. Ich glaube, es war der Andreas Schmidt. Ich
ja.
verwechsel die immer. Es gab ja, glaube ich, noch den Oliver Schmidt. Das waren ja Brüder,
Das war Andreas. Das war Andreas.
der ja an anderer Stelle schon mal gesagt
Unser
hat,
Namensvetter.
stimmt, der an anderer Stelle ja auch schon mal an einer Mitgliederversammlung gesagt hat, na ja, natürlich, er ist Spieler, er hat natürlich bestimmte sportliche Erfahrung, aber er sitzt dann natürlich Kaderplanern gegenüber, die sich hauptsächlich mit Kaderplanung und Spielerbeobachtung befassen. Da kann er nicht mithalten. Und das Ganze ist ja auch ein Ehrenamt. Der kann ja auch nur nebenbei versuchen, sich da so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Es ist schwierig und herausfordernd. Aber ich überlege halt immer, ob dann der Verein nicht trotzdem sagen kann, wir sehen dieses Manko auch und wir versuchen uns da zu verbessern. Das kann aber nur funktionieren, wenn auch Mitglieder in Zukunft darauf mehr Wert legen beim Abstimmen.
Das ist
Ich
völlig
bin
richtig.
jetzt
Aber
mal ganz vogelwild. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, von dem ich nicht weiß, ob er gut ist oder nicht. Ich denke immer an einen Jürgen Röber, der selber als Bundesliga-Trainer bei Hertha BSC ja eine gewisse Erfahrung hat, im Sport, im Sportbereich, im Trainerbereich und in taktischen Fragen, auch wenn er jetzt zuletzt vielleicht nicht mehr im Amt war, der sehr stark verbunden ist mit diesem Verein, der, ich glaube, jetzt schon in Rente ist und wo ich immer denken würde, das wäre doch jemand, der viel mitbringt, was er in eine Richtung geht, in die ich gehen möchte. Ich habe keine Ahnung, ob er daran Interesse hat, aber ich frage mich, um den jetzt mal als Beispiel zu nehmen, ob das vielleicht ein Weg sein könnte, der dem Verein hilft.
zwei Aspekte dazu. Ja, solche Leute in die entsprechenden Gremien holen kann sicherlich hilfreich sein, was ja auch andere Vereine, Bayern ist da, glaube ich, das prominenteste Beispiel, auch machen, die sich ehemalige Profis selbst auf den Job des Fanbeauftragten setzen. Sowas haben wir in nachgeordneten Bereichen auch, aber das wäre auch in den entscheidenden Gremien wie Aufsichtsrat und so weiter auch hilfreich. Dass unser Namensvetter Andreas Schmidt da sagt, ja, nee, da kann ich nicht mithalten. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber das ist auch ein bisschen die Angst vor der Verantwortung. Es geht ja gar nicht darum, dass du den Paralleljobs machst wie ein Kaderplaner. Der fährt ja auch nicht rum und so, der muss sich auch auf seine Scouts verlassen. Also, das ist ja alles ein mehrstufiger Prozess. Du musst eine gute Scouting-Abteilung haben, dann landet der Namensvorschlag beim Kaderplaner, der redet vielleicht mit dem Trainer darüber, der sagt, ja, kann ich gebrauchen, kann ich nicht gebrauchen, was kann der denn? Was ich ganz, ganz schwierig finde, und ich würde jetzt jederzeit leugnen, dass ich aus meiner praktischen Erfahrung rede, aber was ich schwierig finde, ist, ja, damit ich da keinen Ärger kriege, was ich schwierig finde, ist, wenn Spieler verpflichtet werden, die von den entscheidenden Leuten, sei es die Scouts, sei es die Kaderplaner oder so, die keiner live hat spielen sehen. Und da werden dann Namen ventiliert und dann bietet der einen an und dann bietet der Spielerberater einen an und dann guckt man in die Statistiken und er hat in der so und so Liga 30 Tore geschossen oder 15 Tore und er kann bei uns auch einen tollen Job machen oder. Aber ist da jemals dann einer hingefahren und hat sich den angeguckt? Also was ich sagen will ist, ob es Andreas Schmidt ist oder Jürgen Röber oder wer dann da mit mehr Sachverstand reingeholt wird, die müssen keinen Paralleljob machen, aber die müssen dann die Leute, die dann vorschlagen, diesen und jenen Spieler zu verpflichten. Der Kaderplaner Benny Weber als entscheidender Mann muss sagen, begründe mal, warum ihr den für richtig haltet. Habt ihr euch den angeguckt? Habt ihr euch den einmal angeguckt? In welchem Spiel war das? Legt uns mal klar dar, warum ihr glaubt, dass der reinpasst. Und habt ihr, wie ausführlich habt ihr mit dem geredet? Hat nur der Trainer mit dem geredet oder hat der Trainer und der Manager mit dem geredet? Ist das eine gute Idee, um zu wissen, dass der vom Menschlichen her bei uns reinpasst, einen Spieler aus dem Mannschaftsrat dazuzunehmen, der mit dem mal einen Kaffee trinkt und mit dem redet und der sagt, wisst ihr was, mit dem Arschloch können wir gar nichts anfangen. Also, ich will nur sagen, ja, man kann nicht
so ein Job Vorstellungsgespräch kriegst du nicht.
Mag sein.
Der Piontek kommt nicht nach Berlin, unterhält sich mal mit dem Mannschaftsrat und dann sagen die, ja, den finden wir ganz in Ordnung. Das gibt's heute bei keinem Fußballverein.
Nein, so nicht. Aber die Gespräche, die geführt werden, viele Spieler sagen noch dann, ja, die haben mich überzeugt und ich war von der Idee, was die mit mir machen wollen, so überzeugt und so weiter. Das mag sein, dass das in Einzelfällen so passiert, so gründlich. Mein Eindruck ist aber, dass das nicht immer so passiert. Und dass deswegen auch so viele Fehlgriffe dabei sind, weil da einfach nicht sorgfältig genug gearbeitet wird. Und das abzufragen, ob da wirklich sorgfältig gearbeitet worden ist, ob da einer vom Mannschaftsrat bei ist und ob das machbar ist, weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt nur mal so als Beispiel genannt. Aber ich würde von den Gremien erwarten, dass sie sich von den Leuten, die die Einstellung oder Verpflichtung, die Einstellung eines Trainers oder die Verpflichtung eines Spielers vorschlagen, dass man sich haarklein darlegen lässt, warum passt er zu uns? Wie habt ihr mit dem geredet? Was ist da passiert? Weil mein Eindruck ist, da wird auch manchmal ganz schön luschig gearbeitet. Das würde ich jetzt nicht Benny Weber oder den aktuellen Leuten unterstellen, aber in der Vergangenheit muss da luschig gearbeitet worden sein. Sonst wäre ein Krzysztof Piontek niemals zu Hertha gekommen. Der ist doch nur aufgrund seines Namens und weil Klinsmann gesagt hat, der ist geil, holt den mal, geholt worden. Für ein Schweinegeld.
Du hattest eben gesagt, naja, bei Schmidt das, sagt er vielleicht nur, weil er Angst vor der Verantwortung hat, aber wenn das wirklich der Grund wäre, dann würde er sich ja gar nicht zur Wahl stellen für dieses Amt. Dann würde er ja das Amt gar nicht aus und dann würde er sagen, dann mache ich das einfach nicht. Also das würde mich jetzt wundern, das könnte ich mir nicht vorstellen, falls ich das sagen darf.
Ja, das Amt macht er, aber die Verantwortung für bestimmte Vorgänge weist er dann ja von sich.
Ja, aber ich muss zugeben, dass ich glaube, dieses
vielleicht tue ich ihm damit auch total unrecht, keine Ahnung.
Ich klingt so. Hab so ein bisschen Angst davor. Man sollte schon mal respektieren, dass das ja ein Ehrenamt ist, was unheimlich viel Zeit braucht, sehr, sehr viel Zeit wahrscheinlich, was nicht bezahlt wird. Auch Schmidt hat ja gesagt, er ist auch Familienvater, er muss zu Hause seinen Kindern erklären, glaube ich, dass er dann nicht kann. Und ich kann schon verstehen, dass man da von Leuten auch sehr viel verlangt. Und das würde ich auch schon ein bisschen anerkennen wollen.
Also, das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Aber dann müsste man vielleicht auch in so einem großen Verein drüber nachdenken. Ich will nicht jetzt dafür plädieren, das Präsidium und den Aufsichtsrat zu erweitern. Aber wenn da alle so viele Aufgaben haben, die sie so erdrücken, ist das dann ein Gremium, das oder müssen die dann Ausschüsse bilden? Ich weiß es nicht. Aber ich würde schon sagen, dass in den letzten Jahren die Gremien, ich will nicht, das ist jetzt schwierig auszudrücken, ich will auch keinem auf die Füße treten. Es geht nicht darum zu sagen, die haben ihre Aufgabe nicht wahrgenommen oder nicht ausreichend. Aber es wirkt schon so, als ob da auch Entscheidungen einfach durchgewunken worden sind, weil man sich mit denen vielleicht nicht ausreichend befasst hat. Es wirkt so. So will ich das mal formulieren. Ja. Wenn das nicht so war, wenn die sagen, wir haben guten Gewissens alles geprüft und nach Lage der Dinge gab es da nichts zu beanstanden, dann ist das in Ordnung. Aber es wirkt so, dass manche Entscheidung, manche Trainerentscheidung, manche Spielerverpflichtung nicht durch die Gremien ausreichend geprüft worden ist. Ob sie das dann immer können, weiß ich nicht. Vielleicht erwarte ich da auch viel zu viel, das kann sein.
Ja, ich glaube, oder nach dem, was ich aufgeschnappt hatte in der Mitgliedernversammlung, ist es eigentlich so, dass aus dem Präsidium heraus so sinngemäß gesagt wurde, dass sie sogar sehr gute, sehr lange Präsentationen haben, die eigentlich auch sehr gut erklärt werden. Also die Leute geben sich da viel Mühe. Es ist nicht so, dass die nicht genug Informationen bekommen. Nur du kannst natürlich letztendlich wenig gegenhalten, wenn du es nicht besser wärst. Du kannst mir jetzt, wenn ich verschiedenen Leuten hier eine super Präsentation über eine IT-Landschaft mache und sage, so machen wir das, dann sagen die, ja, okay, toll, klingt erstmal gut. Ob das stimmt oder nicht, Gegenargumente kann ich ja nur bringen, wenn ich mich mit auskenne.
Das ist so.
Das ist dann das Schwierige. Du sag mal, ich habe mir theoretisch noch einige Merkfragen rund um den Abstieg und einen möglichen Wiederaufstieg notiert. Aber ich frage mich, ob das heute an diesem Spieltag eigentlich eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob wir uns da so ein bisschen verlieren, weil so weit sind wir noch nicht. Vielleicht kommen die Fragen noch, aber dieses Abstiegsszenario, auch wenn man sich damit beschäftigen kann, würde das vielleicht ganz gerne verkürzen auf eine etwas andere Frage. Die hat zwar auch mit Abstieg zu tun, aber ich kenne viele Leute, die sind entnervt von diesem ständigen Abstiegskampf, von der Art und Weise, wie sich Hertha in den letzten Jahren präsentiert hat, von den Sachen, die nicht funktioniert haben, oder vielleicht zwei Fragen habe ich. Die erste ist, ich höre dann sehr oft, naja, vielleicht ist es besser, wir steigen ab, dann haben wir einen Neuaufbau und dann kommen wir wieder und das ist viel besser. Das unterstützt den Verein mehr. Und bei mir krampft sich da mal alles zusammen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Abstieg, einen Neuaufbau, ein sich erneuern in der ersten Liga immer besser ist, weil man bessere finanzielle Möglichkeiten hat als in der zweiten. Wie denkst denn du darüber? Findest du dieses Neuaufbau in der zweiten Liga ist besser als weiter so erste Liga spielen? Kannst du dem folgen?
Nein, natürlich nicht. Das ist völliger Bullshit. Das wird immer so gesagt, um sich das schön zu reden. Also ich habe eine ganz klare Einstellung. Wir müssen bis zum letzten Atemzug versuchen, die Liga zu erhalten. Weil, natürlich, hast du recht, die finanziellen Möglichkeiten, Fernsehgelder, dies, das, jenes, welche Spieler kann man halten und welche Spieler kommen zu uns, ist in der ersten Liga immer besser. Aber wenn wir dann absteigen, dann ist das keine Chance, aber dann muss man sinnvoll damit umgehen. Wenn du eine Liga tiefer gehst, musst du immer ganz klar deine Optionen wägen und sagen, so, wie gehe ich damit sinnvoll um? Kann ich mit dem gleichen Etat durch die Liga fliegen, um sofort wieder aufzusteigen? Ist das überhaupt ein sinnvolles Ziel angesichts meiner finanziellen Möglichkeiten? Ist es vielleicht, da jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir absteigen müssen, ist es da dann vielleicht sinnvoller, einen Plan über 3-4 Jahre aufzustellen? Das muss dann eingehend besprochen werden. Aber zu sagen, die zweite Liga ist auch eine Chance, um einen Neuanfang zu machen, das halte ich für völligen Bullshit. Das glaube ich nie und nimmer, weil einfach die finanziellen Fragen dabei eine viel zu große Rolle spielen. Also wenn es dann kommt, vernünftig damit umgehen, aber das als Chance zu begreifen, das sehe ich. Dafür gibt es ja viel zu viele abschreckende Beispiele. Ja. HSV, Kaiserslautern, was weiß ich wen.
Ich teile deine Meinung, es gäbe tatsächlich einen einzigen Aspekt, wo ich es etwas mildern würde oder zumindest sagen, da hätte es nicht nur Nachteile, wiegt aber die Nachteile nicht auf, nämlich das Setzen auf Jugendspieler. Für viele ist ja der Sprung von der zweiten Mannschaft in die erste ein sehr großer, in die erste Bundesliga. Bei dem einen oder anderen könnte es tatsächlich sein, dass der Sprung dann in die zweite Liga, um sich dort sozusagen einzuspielen, natürlich einfacher ist, als nochmal eine Liga höher zu gehen. Aber das ist auch nur ein Aspekt. Mehr ist es nicht.
Das ist ein zweistufiger Prozess. Es ist äußerst selten, egal in welcher Liga, ob in der ersten oder in der fünften oder in der zehnten Liga, dass Jugendspieler sofort und auf Anhieb den Sprung in den Herrenbereich in der ersten Mannschaft schaffen. Das ist ein totaler Ausnahmefall. Mhm. Die Fälle, die gibt es so. Aber das, was wir im Moment machen, über die Regionalligamannschaft aufzubauen und dann, so wie jetzt Derry Sherhand oder Jessica Gangkamp oder so, die da Erfahrungen sammeln zu lassen und sie dann in der Bundesligamannschaft einzubauen, halte ich für einen richtig guten Weg. Da muss aber der Trainer dazu da sein. Also es gibt zwei Voraussetzungen, um Jungs aus der Akademie in die Bundesliga zu führen. Der Trainer muss dazu bereit sein. Und das hat zu Paul Dardais Zeiten immer gut geklappt. Das hat zu Sandro Schwarz Zeiten mäßig bis gar nicht geklappt. Von den ganzen anderen, die dazwischen waren, will ich gar nicht reden. Also ich weiß nicht, ob ein Markus Babbel überhaupt wusste, wer bei uns in der A-Jugend gespielt hat oder in der Amateurmannschaft. Oder ein Bruno Labbadia oder wie sie da alle heißen. Du musst dafür den Trainer haben, der bereit ist, diesen Hertha-Weg, wie er jetzt ja so gerne postuliert wird, mitzugehen. Und du musst eine Regionalligamannschaft haben. Das ist ja sozusagen ein Philosophiestreit, da gar nicht ein Streit. Jeder Erst-, Zweit-, Drittligist entscheidet das ja für sich selber. In den letzten 4, 5, 6 Jahren, ich weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast, sind etliche zweite Mannschaften, Amateurmannschaften, wie man sie ja immer nennt, U23 oder sonst irgendwas, von Profiklubs abgemeldet worden. Weil da dann immer die Meinung war, kostet viel Geld. So eine zweite Mannschaft kostet 1 bis 1,5 Millionen pro Saison. Das ist schon richtig Kohle. Bei größeren Vereinen wie Hertha vielleicht auch 2 bis 2,5 Millionen, je nachdem, was da an Kohle reingesteckt wird. Und viele haben dann gesagt, naja, wir spielen ja mit der U19 in der A-Jugend-Bundesliga und dann ist der Weg von da in die erste Mannschaft nicht mehr so weit. Meine Wahrnehmung ist, dass das nicht so richtig funktioniert. Ich könnte jetzt Beispiele nennen, aber ich will auch keinem Club zu nahe treten. Aber ich kenne einige, die diesen Weg gegangen sind. Die haben ihre Amateurmannschaften abgemeldet. Union ist so einer. Hm. Und wie viele aus der Union A-Jugend spielen bei denen in der ersten Mannschaft? Ich weiß keinen. Das ist lange her. Das war, glaube ich, noch, als sie in der Regionalliga gekickt haben, dass da aus der A-Jugend mal Spieler in die erste Herren gekommen sind. Das macht Hertha, da wird zwar immer gemeckert, weil dann ein Luca Netz weggeht und jetzt geht der, wie heißt denn der jetzt weggeht?
Ja, ich weiß.
Auch der wieder auch zu links. Gladbach geht. Naja. Alle werden wissen, Ulrich. Der junge Linksverteidiger, Ulrich, genau. Der Ulrich, der jetzt auch zu Gladbach geht. Und alle sagen, ja, bei Hertha sind sie doof, die jungen Spieler zu halten. Es gibt immer ganz viele Faktoren, warum solche Spieler weggehen. Ich finde, dass Hertha dabei, junge Spieler zu integrieren und hochzuziehen, eigentlich einen ganz guten Job macht. Wenn du pro Saison 2, 3 dabei hast, und wir haben ja viel mehr im Moment wieder, und dann machst du das schon ziemlich, ziemlich richtig. Und das ist auch nicht davon abhängig, ob du erste oder zweite Liga spielst. Das mag sein, dass die in der zweiten Liga sich leichter einfinden, aber es geht erstmal darum, den Sprung in den Herrenfußball zu finden. Da gibt es Jungs, die haben da ihre derben Probleme mit. Jessic ist ja auch, ne, war verliehen, sofort Kreuzband gerissen, alles blöd. Jetzt hat er sich herangekämpft und ich glaube, jetzt ist er auf dem Sprung zu einem Stammspieler nächste Saison, vielleicht in der zweiten Liga. Ja. Mal gucken.
Ich habe mir sogar noch aufgeschrieben.
Ein weites Feld.
Ich habe mir sogar noch aufgeschrieben, wie oft und wann wir abgestiegen sind. Es wäre, sollte es nicht klappen, tatsächlich der 7. Abstieg, aber wir haben ja gerade festgestellt, dass es schwierig ist, aber immer noch möglich. Und ich würde mal sagen, mit diesem versöhnlichen Grundgedanken können wir so fast ans Folgenende kommen. 9 Punkte haben wir noch. Auswärtsspiel in Köln hast du genannt. Oh. Dann zu Hause gegen Bochum und dann noch in Wolfsburg. Ich glaube, da wird es schwierig, Karten für zu bekommen. Die Hertaner stürmen, glaube ich, die Gästeblöcke.
Ja.
Und das ist auch richtig so. Egal.
Ich möchte noch die letzten zwei Fragen, die du da aufgeschrieben hattest, die möchte ich jetzt einfach öffentlich machen und kurze Antworten darauf
ja,
geben.
Ja, hau rein. Ja, ich wollte dir nichts vorenthalten.
Dardai als Trainer behalten, ja, ganz, ganz klar. Und hängt die weitere Trainerentscheidung von der Liga ab, in der man künftig spielen wird? Nein, natürlich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe, glaube ich, ja eben versucht, das schon mal anzudeuten, warum ich darauf setzen würde, ihn noch weiter zu behalten. Wenn man einen hat, der ähnlich wie er mit der Mannschaft, wie sie dann sein wird, umgehen kann und der auch zu Hertha passt, dann okay. Aber ne, ich komme zu dem, was ich vorhin gesagt habe, Dardai wieder wegschicken oder einfach gehen lassen und dann irgendwen dahinsetzen, so wie es damals mit Antičević passiert ist, kann sich böse auswirken. Und ich glaube, er könnte einfach so eine Klammer zwischen neu aufzustellender, neu zu formierender Mannschaft und Fans darstellen. Und er könnte auch der sein, der Hertha vielleicht auch über 2, 3 Jahre dann in der zweiten Liga, wenn es denn dahin geht, stabilisieren, aufbauen und dann wieder zum Wiederaufstieg führen kann. einen anderen Trainer, nur wenn der wirklich passt. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig.
Da fiel mir im Moment keiner ein, kein Name. Nee. Ich bin aber jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt hier mit Trainern top auskenne.
Also ich sag dir mal ganz ehrlich, als dann klar war, Schwarz geht, da wurde an dem Sonntag ja viel ventiliert. Ich glaube, wir haben dazu auch korrespondiert, wie ich mich recht entsinne. Und da wurden ja auch so Namen genannt wie Markus Gisdol und Florian Kohfeldt und so weiter. Bitte nicht. Florian Kohfeldt hat seinen Job gemacht, als er bei Werder war, weil er in dem Umfeld groß geworden ist, hat er erst Jugendmannschaften trainiert, dann die Amateure, dann ist er zum Ligatrainer befördert worden. Als der dann plötzlich woanders war, in Wolfsburg, ist er gnadenlos gescheitert. Ähnliches gilt für Thomas Schaaf. Der ist in Frankfurt gescheitert, da hat er noch irgendeine Station gemacht und hat gemerkt, nee, das ist nicht so mein Werder-Habitat, da komme ich nicht klar. Deswegen ist vielleicht Dada auch nirgendwo anders hingegangen. Der würde bei anderen Vereinen wahrscheinlich auch nicht so reüssieren, aber er passt zu Hertha wie die Faust aufs Auge.
Ja, weiß man nicht.
Wie lange das dann so sein soll, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich würde ihn erst von der Kette lassen, wenn ich wirklich eine Alternative habe, wo ich sage, hey, mit dem kann das auch funktionieren, so wie es mit Dada funktioniert.
Hättest du einen Namensvorschlag für die heutige Folge, für den Titel? Damals hatten wir irgendwas mit Hatter behält im Schneegestöber den Überblick. Ich glaube, das war der längste cool. Titel, den ich jemals hatte.
Ja, aber fand ich cool. War ja auch meine Idee, Entschuldigung, aber das muss ich jetzt nochmal raushauen. Da warst du ja auch erst skeptisch, aber denn als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, ja guck mal, hat er sich doch dran orientiert.
Ja, wobei, das kann ich heute nicht versprechen, falls du was sagst.
Nein. Was nicht geht, die Hoffnung stirbt zuletzt, das geht gar nicht, weil das ist ja auch wieder Phrasenschwein. Das ist zwar das, was man jetzt gerade denkt, aber. Es ist
zu naheliegend.
Es ist zu naheliegend, ja.
Ja, wenn ich sag's, dass mir der Name, mir fällt nämlich auch gerade nichts ein.
Irgendwas mit Dardai und Mentalität und. In der Richtung.
Ich würde ganz gerne was nehmen, was einerseits durchaus meine realistische Seite zurückhaltend. Es ist immer noch schwierig. Wir sind immer noch der erster Aspirant auf den Abstieg vor den anderen, muss man einfach ehrlicherweise so nennen.
Ja, und Andreas, dann nimm doch das, was ich getweetet habe. Der Wahnsinn geht mindestens eine Woche weiter.
Ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Nee, da muss ich nochmal, ich glaube, da muss ich nochmal
entdecken. Ja, natürlich, das ist dein gutes Recht, darüber nachzudenken. Ja, ach, und zu sagen, nur, das ist mir zu doof.
Hätte ja sein können, falls dir spontan was einfällt. Dann würde ich aber sagen, sind wir am Ende der Folge. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt, brutto haben wir jetzt knapp anderthalb Stunden. Es könnte noch recht lange. Ich glaube, wahrscheinlich kommen wir auch wieder auf 1,20. Wir hatten nicht so lange Vorgespräch gehabt, glaube ich.
Wenn zu viel Unsinn ist, schneid's raus.
Nee, ach, ich schneide ja meistens nichts raus. Das mache ich nicht. Nee, dann sind wir, glaube ich, durch. Dann darf ich mich bei dir bedanken und sag einfach Hau he nach Zeven.
Hau he, bis demnächst und hoffentlich in der ersten Liga.